Ihr hört Aro am Dienstag, 21. Mai. Und auch jetzt haben wir wieder Besuch im Studio bekommen. Es ist Zeit für die Sendung zum Kaffee.
Zum Kaffee.
Und heute gibt es in erster Linie ein musikalisches zum Kaffee. Bei mir zu Gast im Studio ist nämlich der Lorenz Indermühli. Und ihn möchte ich jetzt erst einmal ganz herzlich im Studio begrüßen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Monia, hallo alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Rotobü. Ich freue mich heute, dürfen bei euch im Interview zu sein.
Wir haben es gesagt, schon angesprochen, es gibt ein musikalisches zum Kaffee. Und wenn man bei dir sagt, dass du die Musik in die Wiege gelegt bekommst, dann stimmt das durch uns, oder? Das hat mein Papa, glaube ich, schon angefangen, gell?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich Wiege überhaupt hatte, aber mein Vater ist tatsächlich ein riesen Musikfan und hat mit viel Herzblut immer als Amateurmusiker gewirkt, in Chör und mit seiner Bratsche und als Musiklehrer. Und von dem her habe ich sicher sehr viel Einfluss von daheim mitbekommen.
Hat es also daheim mal so eine kleine Stubentage gegeben? Kann man das sagen, wo daheim alle musiziert haben?
Ja, Stubent natürlich sicher Weihnachten, so wie das überall der Fall ist. Und zusätzlich nachher seine Konzerte, die er organisiert hat. Und die Konzerte, die er selber mitgemacht hat, da war man als Kind immer dabei gewesen.
Und irgendwann ist der Moment gekommen, wo der kleine Lorenz gesagt hat, jetzt will ich auch ein Instrument lernen, oder?
Ja, das ist eigentlich von mir aus gekommen, dass meine Eltern immer so erzählt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt muss ich unbedingt anfangen. Dann war ich 7 und ich habe gemerkt, man muss das selber üben und viel lernen. Es braucht viel Zeit. Und dann habe ich einfach stürmen, ich will unbedingt die Geige zu lernen. Sonst kann ich es nie mehr nachher.
Warum genau die Geige?
Die Geige, die hat mich früher fasziniert. Ich habe mal ein Konzert gehört, wo jemand das gespielt hat, das ich echt noch nie so in dieser Form gesehen habe. Und die haben sich nicht können erklären, dass jemand auf diesen Seiten, wo du keine Bünde hast bei der Gitarre, überhaupt weisst, wo du kannst abdrücken kannst, wo du musst abdrücken, dass es einen guten Ton gibt und dass du den richtig brechst. Und es hat mich richtig fasziniert und jetzt unbedingt wollen lernen selber.
Bist du dann an die Sache drangegangen und jetzt sagt man ja gerne mal, also so die ersten Stunden, die man daneben zuhören muss, wenn einer Giga lernt, die sind happig. Ist das wirklich so?
Ja, es ist, glaube ich, fast nicht anders machbar, als dass man am Anfang ein bisschen, ja, harte Haut braucht, wenn man mit jemandem zusammen das Instrument lernen will. Gut, der Vorteil ist, wenn man die Seite mal stimmt, es hat eine leere Seite, das bedeutet leer, bedeutet ohne irgendwie etwas drauf zu drücken, und die Töne kann sich gut. Dann kann man nicht viel falsch machen, mit dem Bogen in die Masse richtig drüber fahren, dann tönt es eigentlich schon gut. Aha. Aber es braucht natürlich sehr viel Geduld, das ist klar. Und das Kind sollte, vielleicht so, das will ich immer sagen, wirklich grosses Interesse haben, genau an diesem Instrument, es lohnt sich das vorab zu klären, weil es muss jemand speziell auch das Ohr dafür haben. Und eine grosse, grosse Motivation von Kind aus selber kommen, dass es überhaupt einen Weg gibt, der nachher zufriedenstellend ist.
Und du hast definitiv zu Ohren der 4K für die Giga, weil du hast das Instrument nicht nur gelernt, sondern du hast nachher das sogar studiert, kann man so sagen.
Ja, man sagt so schön studieren, es ist irgendwie ein bisschen, es klingt so nach, weiss nicht was, Bücher lesen. Mit Bücher lesen allein ist natürlich nicht gemacht. Studieren in dem Sinn, Musik studieren bedeutet vor allem viel, viel üben. Wobei, ich habe gehört, in letzter Zeit im Studium, in der Hochschule nicht mehr so selbstverständlich, wenn man viele Nebenfächer hat, die einem die versäumen. Aber man redet natürlich viel drumherum, Musikgeschichte und, ganze Musikwissenschaft und so. Ob das wirklich sinnvoll ist zum Gigaspielen, ist die andere Frage, aber, studieren ist einfach ernsthaft, sehr ernsthaft, sich damit auseinandersetzen und sicher auch verschiedene Lehrer treffen mit Studenten, die das auch machen, mit denen Musik machen. Und
was hat das geheißen, so im Gräbst du? Wie viele Stunden hast du am Tag zum Teil Giga gespielt? So einen ganz extremen Tag vielleicht?
Ja, also ich habe mir da schon ein bisschen versucht, selber zu kontrollieren, weil man weiss ja, die meisten Leute kennen ja, dass man nimmt sich etwas vor. Und das kann im Sport sein oder sonst irgendwo mit einer gewissen Zeit, die man im Kopf hat. Und nachher, wenn man den Durchschnitt schaut, das ist immer genau der berühmte Durchschnitt, dann muss man jeden Tag rechnen. Und wenn man mal einen Tag aussetzt, dann muss man natürlich die ganze Woche Durchschnitt runterziehen. Und ich habe in meinen wirklich intensiven Jahren habe ich geschaut, dass ich im Durchschnitt auf die 4 Stunden komme. Und zwar wirklich im Durchschnitt.
Ho, das heisst also, es hat auch andere Tage gegeben, was vielleicht 5-6 Stunden gewesen sind. Aber es hat sich gelohnt, du bist nachher wirklich mit Orchester durch die ganze Welt gezogen, hast eine Hüfe gesehen dank der Musik. Was sind so die speziellsten Erlebnisse, die du vielleicht gehabt hast, was jetzt noch so geblieben ist, was noch präsent ist?
Also sicher eine schöne Erfahrung war, als ich als Mitglied vom European Union Baroque Orchestra auf Tournee war. Das ist das Orchester von den EU-Staaten. Die Schweiz hat da eigentlich als Sonderstatus dabei sein. Also, ich hatte die Gelegenheit, mit denen Musikerinnen und Musiker aus den verschiedenen Ländern intensiv zusammen etwas zu erarbeiten. Und es hat eine Konzerttournee gegeben in verschiedenen europäischen Ländern. Das war sehr eindrücklich. Und ich erinnere mich gerne an eine Tournee in China. Das war sehr abwechslungsreich. Und natürlich auch andere Kulturen und so weiter. Und noch gar nicht so lange her, sicher auch Höhepunkt, bin ich mit dem David Garrett in Deutschland touren, zwei Wochen. Und
spannend,
das war sehr, sehr spannend gewesen, was der erreicht mit seinem Spiel und wie er die Leute in die Konzertsäle bringt und was er für eine Person ist und wie er das schafft.
Ein Vorbild?
Ja, ich finde, es war für mich so ein bisschen ein historischer Moment gewesen, wo ich finde, der Garrett hat natürlich Den kennen sehr viele Leute. Der ist sehr bekannt. Und das finde ich toll. Wie er genau so bekannt ist worden, das weiss ich nicht. Das ist nicht auch durch das Äußere, durch seine Präsenz.
Ja.
Aber natürlich so, als Musikerseite, wir wussten, wir gehen den Tag begleiten, der hat 10 Konzerte und er nimmt sich wirklich ein altmodisches, klassisches Konzert vor, ohne Verstärkung, also eigentlich im alten Stil, was sehr anspruchsvoll ist. Und wir sind natürlich auch ein bisschen skeptisch gewesen, wenn ich wusste, kann der das überhaupt, oder ist der einfach nur berühmt worden, weil irgendwie so ein Popstückchen hat er genommen mit dem Studio. Er kann es eben tatsächlich, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern abartig, sensationell gut. Und das ist in Verbindung mit dem, also mit dem coolen Aussehen, kommt mit Tattoo und ist ein rechter Kasten, hat irgendwie coole Kleider an, mit dem Trainerjäckli und so weiter. Und ist überhaupt nicht so das Ideal von einem klassischen Musiker, einem langweiligen. Und gleichzeitig, er bringt einfach die Leute ins Saal. Und auf diese Art kann er aber wieder zurückgehen auf die Basis, eigentlich, wo wir alle haben. Also Herzblut ist die klassische Musik doch dabei. Das heisst Johannes Brahms Konzert, Bruchkonzert. Und die Leute können das hören und finden es einfach genial, wie er das spielt.
Der Gerhard Geidl, also sicher ein Vorbild von dir, kann man sagen. Du bist aber vor allen Seiten auch für eine Hilfe ein Vorbild. Und zwar für eine Hilfe von Kindern, nämlich. Du hast das Projekt Sing mit uns. Und über das wollen wir gerade im nächsten Teil reden.
Zum Kaffee.
«Sing mit uns», das ist ein Projekt, das Kinder dazu bringt, in der Schweiz zur Musik zu kommen und die Leidenschaft für die Musik entfachen. Und der das eigentlich so ein bisschen eingeführt hat, das ist der Lorenz Indermühle. Er ist selber Musiker, ist mit verschiedenen Orchestern schon durch die Welt gereist und hat aber das Projekt «Sing mit uns» hier in die Schweiz gebracht, hier in die Deutschschweiz. Vielleicht zuerst einmal ganz allgemein, was ist das für ein Projekt «Sing mit uns»? Um was geht es da?
Ja, «Sing mit uns» bedeutet eigentlich einen weiterführenden Musikunterricht, der in die Tiefe geht. Er findet in erster Linie eigentlich in der Klasse statt. Also die Lehrkräfte, die sowieso Musik unterrichten mit ihren Schulklassen, die sich dort engagieren und führen nachher die Klasse zusammen zu einem grossen gemeinsamen Konzert. Und das ist dann nachher ausserhalb der Schule, das ist in einem grossen Konzertsaal mit einem Berufsorchester.
Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen?
Ja, also ich habe selber als Musiker das miterleben im Kanton Neuenburg. Das ist schon ein Zeit her und ich habe nachher gedacht, ich versuche die Idee mal versuchen auszuprobieren in der Deutschschweiz.
Jetzt, wie kommt das mit den Kindern so an? Ist es schwierig, Kinder in dem Primarschulalter zu begeistern für die Musik oder geht das eigentlich recht schnell?
Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, die Stufe habe ich aus dem Grund ausgewählt, weil sie dort in diesem Alter sehr empfänglich sind und auch wahnsinnig gut hören können und schön singen. Und man hat halt so die anderen Ärgernisse ein bisschen weniger auf dieser Stufe.
Jetzt, wenn du mit denen arbeitest nachher, du bist als Dirigent dann eben da tätig, du hast die Projekte so dann betreuen. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn man die jungen Talente da vor sich hat und mit denen zusammen kann arbeiten? Was gibt dir das persönlich?
Es ist ganz enorm, der Moment, wo die alle zusammen anfangen zu singen, sie grosse Chöre, müsst ihr euch vorstellen, es sind vielleicht 200 Kinder, bis zu 500 im Basler Stadtcasino. Und es ist einfach pur lautere Freude und Energie, die da kommt, weil die Kinder haben sich natürlich motiviert, sie sind ein bisschen aufgekratzt, sie sind sehr euphorisch und es gibt es im Zusammenhang mit der Musik gibt es einfach ein fantastisches Erlebnis.
Wo man euch im Oberwallis kann leben kann. Das Oberwallis macht ja da euch mit und hat ganz einen bekannten Vertreter noch, den du da hast, ins Boot holen, nämlich das Hans-Rüdi, oder?
Ja, also der Hans-Rüdi Kämpfen ist mein Kollege und Partner hier im Oberwallis. Wir arbeiten schon seit sicher 5 Jahren zusammen und ich bin sehr dankbar, dass wir das zusammen dürfen machen hier im Oberwallis, in Visp, La Poste.
Jetzt der, was sagt, das interessiert mich, da will ich mehr wissen. Weiss man da schon näher, wenn das so weit ist, wenn das dann hier so weit ist, dass man das den Leuten präsentieren kann?
Ja, wir haben das nächste Jahr dann wieder, im 14. wird es dann wieder so weit sein, dass wir das den Lehrern anbieten können.
Mhm, also spannend. Du hast also dank der Musik schon viel erlebt. Trotzdem bist du immer auf dem Boden geblieben. Kann man so sagen, wenn du den Boden unter den Füßen verlierst, dann eigentlich nur wegen deinem Gleitschirm. Und über das Hobby werden wir dann gerade im nächsten Teil hier reden.
Zum Kaffee.
Und jetzt haben wir ab hier in der Sendung zum Kaffee mit dem Lorenz in der Mühle. Er ist Musiker, über das haben wir schon häufig geredet. Und er tut selber eben auch Gleitschirm fliegen. Und genau über das Hobby wollen wir mit ihm ein bisschen reden. Angefangen hat alles im Wald mit einem Gleitschirm und einem Handbuch, oder?
Genau.
Gehen wir es leider genauer wissen. Wie ist das gegangen?
Ja, das war so, in den ersten Jahren, da habe ich natürlich noch bei meinen Eltern gewohnt. Dann bin ich 15 Jahre alt gewesen und es fliegt langsam ein bisschen aufgekommen und meine Mutter hat natürlich ganz klar gesagt, dass es nicht in Frage kommt. Mhm. Sowieso viel zu gefährlich und sie wäre eine ängstliche Person und so weiter.
So wie Mama halt sind, oder?
Aber es hat schon damals hat man die Occasionsschirme irgendwie heimstellen. Das habe ich da gemacht. Die Kiste natürlich Briefpostler abgefangen in Cagnita und ein Theoriebüchlein gekauft, wo man sieht, wie man die Leine in die Hand nehmen muss. Ich bin hinter bei uns im Wäldli jetzt so ein Stützchen gehabt und tatsächlich mit dem uralten, steinalten Gleitschirm da können ein paar Sprünge machen. Das war genial gewesen.
Also eigentlich genau so, man muss nicht selten machen, eigentlich, oder? Jetzt selber Gleitschirmfluglehrer, also Hände weg davon, sagt man jetzt wahrscheinlich, oder?
Ja, wobei, mir denkt, wenn jemand Motivation hat und einen grossen Willen, etwas zu lernen, dann ist es nicht grundsätzlich falsch, wenn er auch selber Erfahrungen sammelt. Und das ist echt die beste Voraussetzung für etwas Gutes zu lernen.
Hat es auch schon den oder anderen Bruchlandung gegeben, nehme ich an, oder? Jetzt hier in dem Zusammenhang, wenn man das erste Mal probiert hat auf dem Hubel. Also ist das auch passiert?
Nein, also ich bin dann schon so vernünftig gewesen, dass ich nicht direkt irgendwie vom Eiger rausgekumpelt oder so, sondern ich habe mich wirklich dort mit dem kleinen Hängli begnügt oder habe es nachher seriös gelernt. Mhm. Das würde ich natürlich auch allen sehr empfehlen, dass das in seriöser Umgebung schön Step by Step absolviert wird. Da gehört Theorieausbildung dazu, da gehört Materialkunde und eben, wie gesagt, wirklich geht in eine Schule, das kann lernen.
Seitdem sind natürlich schon ein paar Jahre jetzt vergangen und ein paar Flick hast du auch schon jetzt gemacht. Seitdem, was sind vielleicht so die speziellsten Erlebnisse, die du mit deinem Gleitschirm erlebt hast?
Ja, es sind vielfach Passagierflüge, weil dann jemand kommt, der sehr, sehr emotionell reagiert, der das erste Mal abhebt. Und das Erlebnis, du teilst das nachher natürlich mit dieser Person, bist am Boden und dann ist jemand wirklich. Die meisten reagieren positiv, also die allermeisten. Und es gibt manchmal wahnsinnig starke Erlebnisse mit den Passagieren zusammen, die einfach so Freude haben, dass sie das mal erleben können. Mhm. Und sonst für mich spezielle schöne Flüge sind natürlich einfach immer die von den höheren Gipfeln. Einmal konnte ich dort starten, bei euch im Hallis, vom Dom. Oh. Und so war es natürlich tiptop, schön aufwindend. Mhm. Perfekt.
Jetzt ist es so, dass ein Häufchen sagen, hey, kann es jetzt einfach nicht sein, oder? Es ist einfach eine riesige Gefahr, die man sich aussetzt, die vielleicht nicht Verständnis für das hat. Wie antwortest du diesen Leuten?
Ja, das Gleitschirmfliegen ist immer so gefährlich, wie man selber es zulässt. Es verlangt natürlich auch, wie andere Sportarten, wie zum Beispiel das Bergsteigen, das Klettern, ein höchstes Mass an Selbstkontrolle und Eigenverantwortung. Aber ich glaube, es ist auch eine Schulung. Man lernt halt nachher auch einfach für sein eigenes Handeln Verantwortung zu übernehmen. Startvorbereitung muss halt einfach seriös machen, schön. Und da gibt es keine Ausnahmen und so weiter. Und wenn man das alles berücksichtigt und sich auch mit dem Meteor auseinandersetzt und es gut hat gelernt, dann sollte eigentlich wirklich nichts passieren. Und das kann ich unterschreiben, 22 Jahre Erfahrung. Das ist eigentlich auch kein Risikosport. Wie ihr wisst, das ist absolut ungefährlich.
Und trotzdem kann es auch sein, dass man gleich einmal in eine heikle Situation reinkommt, auch schon erlebt, dass es eine Situation gegeben hat, wo man gedacht hat, jetzt läuft es, glaube ich, hier aus dem Ruder.
Ja, zum Glück eigentlich selten mit dem Gleitschirmfliegen. Es ist natürlich so, wenn man so jahrzehntelange Erfahrung hat, dann kommt man immer wieder so ein bisschen in einen Bereich, wo es vielleicht mal geht, ja, wie heisst es nachher, eine Anhäufung statistischer Risikos. Oder wenn man etwas mit einem ganz kleinen Risiko ganz oft und über Jahrzehnte ausübt, dann gibt es natürlich die Situationen schon.
Aber ist immer gut gegangen, das ist das Wichtigste.
Genau, ist immer super gegangen.
Und wenn man mit dir, ich auch will sehen in diesem Gleitschirm, dann trifft man das auch ab und zu mal im Litschen, also da bist du sehr gerne unterwegs. Der Grund ist aber eigentlich nicht unbedingt der Gleitschirm selber, sondern etwas ganz anderes. Wer das da der Schuld ist, hinterher dran steht, das kriegen wir im letzten Teil hier. Das ist der Dienstagnachmittag im Radio für Zollis, 25 vor 2 ist, und damit kommen wir euch schon zum letzten Teil von der heutigen Sendung zum Kaffee.
Zum Kaffee.
Zusammen mit dem Lorenz Indermülli, weil wir hier heute hoch am Ruf riskieren. Er ist Musiker und Gleitschirmfluglehrer. Und wahrscheinlich ist der meiste euch schon in der letzten halben Stunde aufgefallen, das mit dem Walliserdeutsch, das ist noch nicht so ganz so astrein. Also du kommst eigentlich von Thun, bist aber viel hier im Wallis und das hat auch einen guten Grund. Wie bist du hier ins Wallis gekommen?
Ja, der Grund ist ganz einfach. Das ist mein Schatz. Tanja, die kommt aus dem Lötschental.
Aha. Also einen kennengelernt und seitdem einfach gesagt, Zwallis, auch gerade eigentlich gleichzeitig in Zwallis auch verliebt.
So ist es, ja.
Aber du bist auch Wurzeln im Wallis, oder?
Ja, tatsächlich haben wir herausgefunden, dass mein Urgroßvater, der Samuel Roth, von Wieler ist.
Aha. Also eigentlich müssten wir da im Wallis die schon noch ein bisschen schaffen, oder?
Ja, das ist eben schwierig in dem Alter. Wir schauen jetzt, dass der Sohn eventuell mal das eine oder andere Worte übernehmen kann.
Okay, gut, das ist, nicht. Das ist ein Kompromiss. Mit dem sind wir einverstanden. Jetzt aber hast du nicht nur eigentlich deine Gleitschirm mit ins Wallis gebracht, sondern auch noch so ein bisschen neue Sportart, die man vielleicht hier noch nicht so kennt. Und zwar ist das Speedriding. Was ist das genau?
Speedriding ist eine Mischung zwischen Skifahren und Fliegen. Man hat für das ganz kleine Schirme. Und man hat dann nachher einfach super Möglichkeiten, eigentlich das klassische Ski-Freeriding zu erweitern.
Aha. Und das gehst du jetzt Lötschental sehr ein gutes Gebiet dafür, oder wie?
Das ist absolut Top-Gebiet. Ich kenne nichts besser. Ich habe alles gesehen, was es gibt in der Schweiz. Und man muss sagen, das ist absoluter Hammer.
Und was ist der Kick am Sport selber für dich jetzt persönlich?
Dass man mit sehr einfachen Mitteln, mit einem kleinen Gerät, das man sehr einfach bedienen und genau steuern kann, einfach neue Gebiete erfliegen. Zum Beispiel, man kann über einen Felsrand ausfliegen und unten wieder sofort reinlanden und dort weiterfahren, wo man sonst nie dazu kommt. Man müsste vielleicht abseilen oder so, oder mit dem Heli her, aber mit dem Speedrider kann man das einfach alles ohne andere Hilfsmittel machen. Sehr einfach.
Den total verrückt ist wahrscheinlich auch spektakulär zum Zuschauen. Also die Möglichkeit hat man in dem Fall auf der Leuchternalb, oder? Wenn trifft man auch da so, dass man da mal ein bisschen zuschauen kann?
Sicher, dort gibt es auch die Ausbildung für die Erweiterungsprüfe. Kann man dort machen, wenn man das Gleitschirmprüfe schon hat. Und Tandemflug, was relativ selten ist. Also wenn ihr etwas gerne mal probieren wollt, kann er mit mir ein Speedriding Tandemflug machen auf der Leuchernalb.
Das klingt doch spannend. He? Also ich glaube, das ist sicher ein Versuch wert. Also ich glaube, du bist schon einer, der immer wieder einen Kick braucht. Stimmt das so abschliessend?
Also das möchte ich natürlich schon ein bisschen relativieren. Da ich ja jetzt eben schon ein bisschen fortschrittlich alter bin und Familienvater hat sich das eigentlich ein bisschen gelegt und aha, ich mache das alles immer sehr, sehr vorsichtig.
Ja, ja, genau. Einfach die Schüler sind schuld. Die wollen immer wieder Neues probieren, oder? Die kommen immer genau wieder. Ich sehe es. Lorenz Indermüller, merci viel mal für hier in einer Sendung zum Kaffee zu Gast sein. Wir gehen noch weiter mit dem Grüßtelefon. Darum wollte ich auch dir am Schluss das Wort übergeben. Du könntest das Grüßtelefon öffnen und ein paar Leute grüßen. Ich glaube, der erste Grüß, er schaut schon hinterher zurück zur Scheibe uns. Da hockt nämlich die Familie und der kleine Eneas heisst er, oder? Ja. Und ich glaube, der kommt der erste Grüß, oder?
Genau. Ganz als erstes möchte ich herzlich grüßen mein Schatz, Anja, mein Sohn Eneas. Und nachher die Schwiegereltern, das ist Rita und der Philipp Kalbermatten aus Platten. Das Gottit, Andrea und der Theo, der Getti Julian, der Julian Rittler und Sara und Giuseppe Curcio aus Natersch und der Hans-Rudi Kämpfen aus Brieg.
Ganz schön vom Büchchen, vom Milchbüchchen abgelesen, sicher niemand vergessen. Lorenz Indermülli, merci vielmals für den Psyche im Studio und weiterhin alles Gute.
Merci vielmals.